Vegane Ernährung liegt total im Trend. Sie ist gut für die Umwelt, gut für den Körper und natürlich gut für die Tiere, die weniger leiden müssen. Während vor ein paar Jahren Veganer noch totale Exoten waren, sind mittlerweile schätzungsweise 1 Million Menschen in Deutschland Veganer und es zählen auch viele Influencer und Berühmtheiten dazu. Wenn man sich die Argumente der Veganismusbefürworter mal so anschaut, fällt einem auf, dass Argumente und Begründungen in beiden Themenbereichen fast identisch sind oder zumindest sehr ähnlich. Und das ist ja auch kein Wunder. In beiden Fällen geht es, grob gesagt, um die Frage, ob wir moralisch das Recht dazu haben, Unschuldige zu töten. Ich selbst habe mir schon vor einiger Zeit mal die Frage gestellt, wie das sein kann, dass Veganer gleichzeitig pro Abtreibung sind. Und umgekehrt habe ich in letzter Zeit wieder relativ häufig den Kommentar gelesen, müssten dann Lebensschützer nicht konsequenterweise auch gegen das Töten von Tieren sein? Naja, oftmals ist es eher als Unterstellung formuliert, aber Fleisch essen, ne? Wie auch immer, ich werde mich heute mit diesem Thema ein bisschen genauer auseinandersetzen und das mal analysieren, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei diesen beiden Themen sind. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hi Leute, willkommen zurück. Ich habe heute auf Instagram eine kleine Umfrage zu diesem Thema gestartet. Was haltet ihr von Fleischkonsum? Esst ihr Fleisch oder nicht? Und ist euch dieses Thema überhaupt schon mal begegnet, dass man darüber diskutiert, ob das ethisch konsequent ist, Fleisch zu essen und gegen Abtreibung zu sein oder umgekehrt? Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass nur 50% derer, die geantwortet haben, angegeben haben, überhaupt schon mal in Berührung gekommen zu sein mit diesem Thema oder mit dieser Aussage. Abtreibungsgegner müssten doch eigentlich alle auch gegen das Fleischessen sein. Das war für mich ein Zeichen, dass ich wahrscheinlich wieder mal zu viele YouTube-Kommentare gelesen habe. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, mir ist das schon vor langer Zeit eigentlich aufgefallen, als ich selbst angefangen habe, mich ein bisschen mit dem Thema Veganismus auseinanderzusetzen, dass das echt krass ähnliche Argumentationslinien sind, die wir da führen auf beiden Seiten. Als kleines Beispiel, wenn du einem Veganer sagst, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er Fleisch isst oder nicht, da hat sich keiner einzumischen. Die sagen dann, nein, das hat so viele Auswirkungen auf die Umwelt und sowieso ist es keine Frage der persönlichen Entscheidung, sondern der Moral, ob das Töten von Tieren in Ordnung ist oder nicht. Und das kommt mir sehr bekannt vor. Oder auch die Methodik, die da genutzt wird. Beispielsweise, dass der Sprache ein sehr hoher Stellenwert zugeschrieben wird, wie wir über Tiere sprechen, wie wir über den Konsum von Fleisch sprechen, welche Wortwahl wir benutzen. Oder auch, dass man fleischessenden Menschen vor Augen führt, wie das ausschaut, wenn ein Tier in schlimmen Umständen leben muss und dann geschlachtet wird. Kommt mir vieles davon recht bekannt vor. Wenn ich jetzt so einen Kommentar lese, ich hoffe, die Lebensschützer sind auch alle vegetarisch oder vegan, denn sonst sind sie ja moralisch inkonsequent, so ungefähr, dann bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob es sich in diesem Fall wirklich um eine berechtigte Frage handelt oder ob es nicht doch viel mehr Whataboutism ist, also eine Ablenkung auf ein anderes Thema, das mit dem eigentlichen Thema gar nicht so viel zu tun hat. Und bevor ich versuche, darauf eine Antwort zu finden, möchte ich euch erstmal ein bisschen meine persönliche Haltung zu dem Thema und mein persönliches Konsumverhalten ein bisschen erläutern, damit ihr diese Ausführungen ein bisschen vor dem Hintergrund meiner persönlichen Einstellung dazu einordnen könnt. Also ich kann von mir nicht sagen, dass ich komplett Vegetarierin bin, da ich Fleisch schon esse, wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin und es gibt halt Spaghetti Bolognese und es gibt jetzt keine vegetarische Alternative dazu, dann würde ich das jetzt nicht ablehnen mit der Begründung, dass ich prinzipiell kein Fleisch esse. Aber wir essen in der Familie selber kein Fleisch. Ich kaufe kein Fleisch ein, außer manchmal vielleicht ein Wiener Würstchen für meinen Sohn. Aber mein Mann und ich, wir haben uns entschieden, wir können gut ohne Fleisch leben. Und wie ich schon gesagt habe, ich interessiere mich auch total für vegane Ernährung. Ich könnte mir das super vorstellen. Ich versuche auch immer mehr, mich dahingehend zu entwickeln, dass ich weniger tierische Produkte konsumiere. Aber ich möchte daraus kein Dogma machen. Ich würde mich wahrscheinlich am ehesten in die Gruppe der Flexitarier zählen, also diejenigen, die nur wenig oder wenn dann bewusst Fleisch konsumieren. Aber ich finde, bewusster Konsum ist nicht nur in Bezug auf tierische Produkte wichtig, sondern ich finde insgesamt, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft ein totales Missverhältnis zum Thema Konsum haben. Also auch was die Kleidung angeht, was irgendwelche Gebrauchsgegenstände angeht. Ich persönlich möchte mich da immer mehr auf einen Weg des bewussten Konsums machen, dass wir wirklich nur das auch kaufen und benutzen, was wir auch brauchen. Und ich finde es auch wirklich schrecklich, wie die Zustände in der Tierhaltung sind und wie achtlos wir mit den Tieren und mit der gesamten Umwelt umgehen. Also ich plädiere wirklich dafür, dass wir uns da als Gesellschaft dahingehend entwickeln, dass wir auch vor allem durch unser Kauf- und Konsumverhalten die Angebotslandschaft verändern. Es richtet sich ja alles nach Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, wenn wir einfach alle aufhören würden, die 99 Cent Salami vom Discounter zu kaufen, dass das sich dann langfristig auch verändern würde. Aber was jetzt dieses Thema angeht, bin ich nicht sehr dogmatisch. Das ist einfach nicht meine Herzensangelegenheit. Und ich wäre da jetzt auch noch kein besonders gutes Vorbild, als dass ich da irgendjemandem was erzählen könnte drüber. Also kurz zusammengefasst, ich finde, einen Lebensstil, der ohne die Ausbeutung und den Konsum von Tieren auskommt, total erstrebenswert. Und bin auf jeden Fall dafür, dass jeder sein eigenes Konsumverhalten immer wieder überprüft und kritisch hinterfragt. So, jetzt möchte ich aber mal langsam auf diese Frage zu sprechen kommen. Ist das Töten von Kindern im Mutterleib und das Töten von Tieren für unseren Genuss, ist es ein berechtigter Vergleich? Oder geht es da um zwei unterschiedliche Themen, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben? Und um das zu beantworten, müssen wir uns die Frage stellen, ist der Mensch einfach nur ein weiteres Tier oder unterscheidet sich der Mensch grundsätzlich von anderen Spezies? Denn je nachdem, welche Perspektive wir hier einnehmen, können wir diese Frage unterschiedlich beantworten. Wenn wir sagen, der Mensch ist einfach ein weiteres Tier, das sich grundsätzlich nicht von anderen Tieren unterscheidet, sondern das moralisch gesehen genau wie alle anderen Tiere behandelt werden sollte, dann ist es eine berechtigte Frage. Denn warum sollte es dann in Ordnung sein, ein Tier einfach ohne Grund zu töten, aber nicht einen Menschen einfach ohne Grund zu töten? Wenn wir hingegen sagen, der Mensch unterscheidet sich grundsätzlich von allen anderen Spezies, also wir dürfen unterschiedliche Maßstäbe anlegen, dann reden wir hier erstmal über zwei unterschiedliche Fragen. Nämlich, ist es in Ordnung, Menschen zu töten und ist es in Ordnung, Tiere zu töten? Und wenn ja, aus welchen Gründen? Ich glaube, wir kommen bei der Einordnung und der Beantwortung dieser Frage nicht ganz ohne philosophische Überlegungen aus. Wir können diese Frage nicht auf der rein biologischen Ebene beantworten. Denn auch wenn wir naturwissenschaftlich den Menschen in die Klasse der Säugetiere einordnen, dann müssen wir trotzdem diese Unterschiedlichkeit, die der Mensch zu allen anderen Spezies hat, irgendwie einordnen und bewerten und anerkennen. Denn sonst haben wir auch gar keine Grundlage für das, was wir Menschenrechte und Menschenwürde nennen. Und die Frage nach moralisch richtig oder falsch ist ja auch keine biologische. Deswegen können uns biologische, naturwissenschaftliche Kriterien zwar bei einer Einordnung helfen, aber sie können uns nicht die Frage nach dem Warum beantworten. Versteht ihr, was ich meine? Also biologische Kriterien können uns helfen, einzuordnen, wer ist Mensch und wer nicht. Aber in diesen biologischen Kriterien allein ist keine Begründung vorhanden, warum es falsch oder richtig sein könnte, ein Leben zu beenden. Und das gilt eigentlich für beide Sichtweisen. Denn auch wenn wir sagen, der Mensch ist einfach nur ein weiteres Tier, deswegen dürfen wir Tiere nicht minderwertiger behandeln als Menschen, braucht es dann eine Begründung oder ein Kriterium, warum oder warum nicht alle Tierarten davon betroffen sind oder nur ein Teil davon. Also warum ist es nicht in Ordnung, eine Kuh oder ein Schwein zu töten, aber bei einer Stechmücke oder einer Fliege ist es in Ordnung? Oder eben einen Menschen in einem bestimmten Entwicklungsstadium. Und da bedient sich diese Philosophie, die ja unter anderem Peter Singer mitgeprägt hat, den ich in Folge 4 schon erwähnt habe, dem Kriterium des Leids. Also das Leid soll das Kriterium sein, anhand dessen wir entscheiden, wer soll getötet werden dürfen und wer nicht. Und das leuchtet sehr vielen Menschen ein. Ziel unseres moralischen Handelns sollte es sein, möglichst viel Leid zu vermindern oder zu verhindern. Und das löst dann nämlich auch das Problem mit den Stechmücken und den Fliegen, denn dann kann ich sagen, es bedarf eines gewissen Entwicklungsstandes oder einer gewissen Schmerzempfindlichkeit, Empfindungsfähigkeit, damit ich überhaupt Leid empfinden kann. So ist ungefähr die Argumentation, wenn ich das richtig verstehe. Also, wer Leid empfinden kann, wer potenziell dazu fähig ist, der soll nicht getötet werden dürfen, und wer das nicht tut oder bei wem wir das nicht nachweisen können, der sollte kein Recht auf Leben haben, denn dem ist es ja dann auch egal, ob er stirbt oder nicht. Ich habe damit zwei sehr große Probleme. Das eine ist nämlich, dass Leid eine subjektive Empfindung ist und nichts, was man objektiv feststellen kann. Und das andere ist, dass Leidempfinden eben etwas Graduelles ist und nichts Absolutes. Also sowohl innerhalb eines Menschen als auch zwischen verschiedenen Menschen oder auch Tieren gibt es unterschiedliche Abstufungen von Leidempfinden. Die einen Menschen empfinden etwas ganz anderes als leidvoll als andere Menschen. Und gerade bei denen, die nicht für sich selber sprechen können, wie eben Föten oder Tiere, können wir das von außen gar nicht beurteilen, welches Leidempfinden sie haben. Denn Schmerzempfinden kann man vielleicht physiologisch messen, aber ist Schmerz denn immer gleich Leid und ist Leid immer gleich Schmerz? Ich denke da auch zum Beispiel an psychische Erkrankungen, die ja nicht unbedingt physiologisch so gut messbar sind. Ich denke da an Menschen, die mit einem grippalen Infekt im Bett liegen und sich nicht arbeitsfähig fühlen. Und dann denke ich an Menschen wie Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys, der jetzt gerade aktuell zum dritten Mal an Krebs erkrankt ist und dessen Körper im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hin verrottet und vergammelt und der aber die pure Lebensfreude ausstrahlt und ein Video nach dem anderen dreht und bei dem von Leiden nicht so viel zu spüren ist. Also wir können Leiden nicht objektiv festhalten, wir können es nicht objektiv messen und ich finde, wir können es schon gar nicht als Grundlage dafür hernehmen, ob man jemanden töten darf oder nicht. Denn gerade wenn wir beim Thema Menschenrechte bleiben, wir können für das Schmerzempfinden keinen festen Zeitpunkt festmachen, wann es denn eintritt. Es ist eine graduelle Entwicklung und ein bisschen Recht auf Leben gibt es nun mal nicht. Sonst müsste ich ja, wenn ich in meinem Leben rückwärts gehe, genau das feststellen. Da hatte ich Schmerzempfinden, da hatte ich ein volles Recht auf Leben. Und dann gehe ich zurück in die Zeit, als ich noch im Mutterleib war und dann hatte ich ein bisschen weniger Schmerzempfinden, also hatte ich ein bisschen weniger Recht auf Leben und dann immer weniger und weniger. Und immer, wenn ich 10 Minuten zurückgehe, habe ich ein bisschen weniger Lebensrecht. Das macht einfach keinen Sinn. Wir müssen da eine klare Linie ziehen. Und deswegen schlagen wir Lebensrechtler das ja vor, einfach diese Grenze zwischen den Spezies zu ziehen und nicht innerhalb der Spezies zwischen verschiedenen Entwicklungsstadien. Damit will ich auch überhaupt nicht sagen, dass Menschen mehr wert sind als Tiere oder dass wir Menschen über die Tiere herrschen dürfen oder sonst was. Das ist erstmal überhaupt nicht die Aussage. Ich sage erstmal einfach nur, Menschen sind nicht einfach ein weiteres Tier, das sich in nichts von den anderen Spezies unterscheidet. Denn das lehrt uns die Empirie, das ist einfach nicht so. Allein, dass wir uns diese Frage stellen können, gibt es einen Unterschied zwischen Mensch und Tier? Das allein ist schon Grund genug zu sagen, ja, wir können uns diese Frage stellen. Der Mensch kann über sich selbst nachdenken. Er hat Kunst, er hat Wissenschaft, er hat einen Sinn für Transzendenz. Ein Mensch geht in Therapie, wenn er eine seelische Verletzung hat. Er hat einen Drang zur Selbstoptimierung und zum Entdecken und Erforschen dieser Welt. Und das alles macht den Menschen einerseits besonders, aber andererseits birgt es auch Gefahren. Denn wir haben die Macht zu wählen, ob wir gut oder böse wählen. Und der Mensch ist leider so veranlagt, dass wir oft das Böse wählen, dass wir uns oft dafür entscheiden, andere Menschen zu verletzen, dass wir uns dafür entscheiden, böswillig zu handeln. Und das machen Tiere nicht. Tiere handeln nach Instinkt. Menschen können ihren Instinkten widersprechen und entgegen ihrer Triebe handeln. Sonst bräuchten wir keine Justiz und kein Rechtssystem. Wenn ein Mensch sich nicht gegen seine eigenen Triebe und Instinkte stellen könnte, dann würden wir von niemandem erwarten, dass er sich für seine Taten rechtfertigt. Und all das bringt mich in der Summe zu dem Schluss, dass der Mensch nicht einfach ein weiteres Tier ist, sondern dass er sich grundsätzlich von anderen Tieren unterscheidet. Und ich persönlich sehe das auch so, dass das den Menschen nicht dazu befähigt oder ihm das Recht gibt, die Tiere auszubeuten, sondern im Gegenteil, dass der Mensch eine besondere Verantwortung für die Tiere und für die Umwelt hat, dass wir uns eigentlich erst recht darum kümmern sollten, dass die Umwelt geschützt und erhalten bleibt. Und diese Annahme, dass der Mensch sich erstmal grundsätzlich vom Tier unterscheidet, ist ja die Grundlage für Menschenrechte und für Menschenwürde. Das ist ja ein Konstrukt, das die Menschen in die Welt gebracht haben, um Menschen zu schützen voreinander. Wenn wir die dann aber nicht auf alle Menschen anwenden, sondern nur auf den Teil der Menschheit, der empfindet oder der Leid ausdrücken kann, dann sind das keine Rechte, dann ist es keine Würde, sondern dann sind das Privilegien. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, lässt es sich miteinander vereinbaren, für den Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens zu sein, aber gleichzeitig den Konsum von tierischen Produkten zu unterstützen, würde ich sagen, naja, Das eine Mal geht es eben um Menschenleben, um Menschenwürde und Menschenrechte und das andere Mal nicht. Deswegen finde ich, das sind zwei etwas unterschiedliche Themen, die man gesondert diskutieren und behandeln kann und sollte. Aber das eine hat erstmal nicht so viel mit dem anderen zu tun. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich finde nicht, dass der Mensch sich großartig vom Tier unterscheidet und von sich selber beispielsweise sagt, ich bin Veganer und ich bin aber trotzdem pro Abtreibung, was ja oft der Fall ist, ohne hier jetzt irgendwelche Klischees und Schubladen bedienen zu wollen, aber es ist einfach oft eine große Überschneidungsmenge, dann muss ich aber auch weiter fragen dürfen. Wie ist es dann mit dem Kükenschreddern? Wie ist es dann mit dem Schutz von Vogeleiern, von geschützten Vögeln? Warum dürfen die nicht zerstört werden? Wie ist es denn dann zum Beispiel, wenn dein Haustier schwanger ist und du kannst dich eigentlich jetzt gerade nicht um 6 Hundewelpen kümmern? Darf man diese dann auch treiben? Wenn denn alle Spezies gleich wertvoll und gleich schützenswert sind, wie kann es sein, dass dann Küken zum Beispiel besser geschützt werden als Menschenbabys? Da bringen wir ja dann wieder so eine Wertung rein, aber in die andere Richtung. Und da greift ja auch dieser Leitgedanke nicht bei allen Fällen. Und da wird wahrscheinlich die Antwort dann sein, naja, es ist die individuelle Entscheidung der Mutter, die Frau muss das selbst für sich entscheiden, sie hat mit den Konsequenzen zu leben. Okay, dann sind wir wieder beim individuellen Leid angelangt. Weg von Moral und dann müssen wir wieder begründen, warum jetzt der Mensch hier doch wieder sonderbehandelt wird. Also irgendwie ist das Ganze einfach schwierig zu vergleichen. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir diese beiden Themenbereiche Abtreibung und Fleischkonsum nicht zu sehr miteinander vermischen, separat darüber sprechen, sind beides Themen, die ihre Berechtigung haben und ihre wichtigen Aspekte haben. Und vielleicht wäre es da tatsächlich am aufschlussreichsten, wirklich mal mit einem überzeugten Veganer oder einer überzeugten Veganerin, die aber pro Abtreibung sind, darüber zu sprechen. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass viele Menschen, die solche Kommentare schreiben wie ich wette, dass die alle Fleisch essen, das gar nicht so sehr aus einer eigenen Überzeugung herausschreiben, sondern eher um zu provozieren oder um den Lebensschützern ihre anscheinende Inkonsequenz vorzuhalten. Aber als jemand, der sich tatsächlich mit beiden Themen beschäftigt und sich für beide Themen interessiert, hatte ich da jetzt einfach ein Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil ich mir schon auch immer wieder die Frage stelle, warum kommen vielleicht so viele Veganer nicht drauf, dass ihre Argumente, die ja teilweise richtig gut sind, dass man die einfach auch auf Menschen anwenden kann und dass es deswegen Sinn macht zu sagen, ich bin prinzipiell gegen das sinnlose Töten von Unschuldigen, sowohl von Tieren als auch von Menschen. Zum Schluss wollte ich noch kurz die Ergebnisse meiner nicht repräsentativen Umfrage auf Instagram mit euch teilen. Das sind jetzt die Ergebnisse nach 11 Stunden. Vielleicht kommen noch ein paar mehr Stimmen dazu, aber ich glaube, das ist jetzt schon halbwegs repräsentativ, zumindest für meine Followerschaft, natürlich nicht für die Gesamtbevölkerung. Aber so mein Fazit aus der Umfrage ist, dass diejenigen, die mir folgen, und ich glaube, dass es überwiegend Menschen sind, die so denken wie ich, dass die sich nicht großartig von der Durchschnittsbevölkerung unterscheiden, was den Fleischkonsum angeht. Es geben 73% an, Fleisch zu essen und 27% sagen, dass sie kein Fleisch konsumieren. Und im Fleischatlas des BUND, also ich glaube, das heißt Bund für Umwelt und Naturschutz, aus dem Jahr 2021, ich glaube, das ist der aktuellste, da geht hervor, dass in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen 61,7% Omnivoren sind, also Menschen, die auch Fleisch essen, und 25,7% Flexitarier, das heißt, mehr als 80% aller jungen Erwachsenen und Jugendlichen konsumieren zumindest gelegentlich Fleisch und da sind wir jetzt sogar drunter in unserer Stichprobe. Also würde ich aus dieser komplett unwissenschaftlichen Umfrage den Schluss ziehen, dass Lebensschützer nicht besonders häufiger oder seltener Fleisch essen als alle anderen da draußen. Ach ja, und ein Drittel hat gesagt, dass sie sich's vorstellen könnten, komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Das habe ich auch noch gefragt. Finde ich schon mal gut. Also ich hoffe, ich konnte da jetzt ein bisschen Licht in die Dunkelheit bringen, wenn ihr euch das auch manchmal fragt, wie kommt es, dass nicht alle Lebensschützer gleichzeitig Veganer sind und umgekehrt nicht alle Veganer gleichzeitig auch Lebensschützer. Und warum ich es zwar einerseits verstehe, dass man diesen Vergleich zieht, aber andererseits nicht finde, dass es unmittelbar was miteinander zu tun hat. Ich fand übrigens, das hat total Spaß gemacht, so eine kleine Umfrage zu machen auf Instagram. Wenn ihr Lust habt, dass ich das öfter mal mache, dann schreibt es mir doch in die Kommentare rein. Ihr findet mich auf Instagram unter @zellhaufen_podcast. Und ich freue mich immer über Nachrichten. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Zellhaufen, Sabina.